ein punktförmiges Objekt, eine Anregung eines Feldes, ein Fleck reiner Mathematik, der in die Realität eingedrungen ist. Angesichts der Tatsache, dass sich alles im Universum auf Teilchen reduziert, stellt sich die Frage, was sind Teilchen? Die einfache Antwort, die ich euch geben könnte, würde sich schnell als unbefriedigend herausstellen. Elektronen, Photonen, Quarks und andere fundamentale Teilchen haben angeblich keine Substruktur oder eine physikalische Existenz. Wir betrachten ein Teilchen im Grunde genommen als ein punktförmiges Objekt. Doch haben Teilchen unterschiedliche Eigenschaften wie Ladung und Masse? Wie kann ein dimensionsloser Punkt Gewicht tragen? Bei jedem anderen Objekt hängen die Eigenschaften des Objekts von seiner physischen Zusammensetzung ab und letztendlich von seinen Teilchenbestandteilen. Die Eigenschaft dieser Teilchen beruhen jedoch nicht auf eigenen Bestandteilen, sondern auf mathematischen Mustern. Als Berührungspunkte zwischen Mathematik und Realität überspannen Teilchen beide Welten mit einem unsicheren Fundament. Als Natalie Walshover, die Verfasserin des Artikels »Was ist ein Teilchen?« aus dem Quanta Magazine, von der ich auch die Erlaubnis habe, das Video basierend auf ihrem Artikel zu machen, ein Dutzend Teilchenphysiker fragte, was ein Teilchen ist, gab es überraschenderweise viele verschiedene Antworten. Doch sie betonen, dass die Antworten nicht im Konflikt miteinander stehen, sondern vielmehr verschiedene Facetten der Wahrheit erfassen. Sie beschrieben auch zwei wichtige Forschungsschübe in der heutigen Grundlagenphysik, die ein zufriedenstellenderes und umfassenderes Bild von Teilchen verfolgen. Die Suche nach den Grundbausteinen der Natur begann mit der Behauptung des antiken griechischen Philosophen Demokrit, die Behauptung, dass solche Grundbausteine existieren. Zwei Jahrtausende später diskutierten Isaac Newton und Christian Huygens darüber, ob Licht aus Teilchen oder Wellen besteht. Die Entdeckung der Quantenmechanik etwa 250 Jahre später hat beiden recht gegeben. Licht kommt in einzelnen Energiepaketen, den sogenannten Photonen, die sich sowohl als Teilchen und auch als Welle verhalten. Die Welle-Teilchen-Dualität erwies sich als äußerst mysteriös. Die Quantenmechanik hat ihren Entdeckern in den 20er Jahren gezeigt, dass Photonen und andere Quantenobjekte am besten nicht als Teilchen oder Wellen beschrieben werden können, sondern als abstrakte Wellenfunktionen, sich entwickelnde mathematische Funktionen, die die Wahrscheinlichkeit eines Teilchens anzeigen, verschiedene Eigenschaften zu haben. Die Wellenfunktion, die beispielsweise ein Elektron darstellt, ist räumlich verteilt, sodass das Elektron eher mögliche als bestimmte Position hat. Genau zu diesem Thema habe ich bereits ein Video gemacht und hier oben für euch verlinkt. Also wenn ihr mehr wissen möchtet, einfach das Video pausieren, anschauen und wieder zurückkommen. Das Zurückkommen ist übrigens äußerst wichtig, sonst werde ich sauer. Ein Teilchen ist somit eine kollabierte Wellenfunktion. Und wie genau hilft uns das weiter? Warum führt eine Beobachtung dazu, dass eine mathematische Funktion zusammenbricht und ein reales Teilchen erscheint? Und was entscheidet über das Messergebnis? Oh, keine Sorge, ich habe keine Antworten parat. Aber nicht nur ich, sondern auch die Physiker haben da nicht wirklich eine Ahnung. Und es wird noch seltsamer. In den 30er Jahren erkannten die Physiker, dass sich die Wellenfunktion vieler einzelner Photonen gemeinsam wie eine einzelne Welle verhalten, die sie durch verbundene elektrische und magnetische Felder ausbreitet. Genau das klassische Bild des Lichts, das James Clerk Maxwell im 19. Jahrhundert entdeckte. Diese Forscher fanden heraus, dass sie die klassische Feldtheorie quantisieren und Felder so einschränken konnten, dass sie nur in diskreten Mengen schwingen, die als Quanta der Felder bekannt sind. Neben Photonen, den Lichtquellen, entdeckten Paul Dirac und andere, dass die Idee auf Elektronen und alles andere extrapoliert werden kann. Nach der Quantenfeldtheorie sind Teilchen Anregungen und kleine Schwingungen von Quantenfeldern, die den gesamten Raum ausfüllen. Indem die Quantenfeldtheorie die Existenz dieser fundamentalen Felder postulierte, beraubte die Quantenfeldtheorie den Partikeln ihren Status und charakterisierte sie als bloße Energiebits, die Felder schwingen ließen. Trotz dieser philosophischen Zwiespalt wurde die Quantenfeldtheorie zur Säule der Teilchenphysik, da es Forschern ermöglicht, mit äußerster Präzision zu berechnen, was passiert, wenn Teilchen interagieren. Teilchenwechselwirkung ist die grundlegende Basis der Funktion unseres Universums. Als die Physiker mehr Teilchen der Natur und die damit verbundenen Felder entdeckten, entwickelte sich eine parallele Perspektive. Die Eigenschaften dieser Teilchen und Felder schienen numerischen Mustern zu folgen. Durch die Erweiterung dieser Muster konnten Physiker die Existenz weiterer Teilchen vorhersagen. Sobald sie die beobachteten Muster in die Mathematik kodiert haben, ist die Mathematik vorhersehbar. Und die Muster wurden immer skurriler. Eine weitere Erklärung von Teilchen sieht wie folgt aus. Partikel sind Darstellungen von Symmetriegruppen. Das heißt Sätze von Transformationen, die an Objekten durchgeführt werden können. Das ist ein Satz, den man erstmal verdauen muss. Nehmen wir zum Beispiel ein Dreieck. Wenn wir es um 120 oder 240 Grad drehen oder über die Linie von jeder Ecke zum Mittelpunkt der gegenüberliegenden Seiten reflektieren oder nichts tun, bleibt das Dreieck unverändert. Diese sechs Symmetrien bilden eine Gruppe. Die Gruppe kann als eine Menge mathematischer Matrizen beschrieben werden, Arrays von Zahlen, die, wenn wir mit den Koordinaten eines gleichseitigen Dreiecks multipliziert werden, dieselben Koordinaten zurückgeben. Ein solcher Satz von Matrizen ist eine Darstellung der Symmetriegruppe. In ähnlicher Weise sind Elektronen, Photonen und andere fundamentale Teilchen Objekte, die eigentlich gleich bleiben. Teilchen sind nämlich Darstellungen der Poincaré-Gruppe. Die Gruppe von 10 Arten, sich im Raum-Zeit-Kontinuum zu bewegen. Objekte können sich in drei räumliche Richtungen oder in der Zeit verschieben. Sie können sich auch in drei Richtungen drehen oder in eine dieser drei Richtungen einen Schub erhalten. 1993 identifizierte der mathematische Physiker Eugene Wigner Teilchen als einfachste Objekte, die verschoben, gedreht und verstärkt werden können. Damit sich ein Objekt unter diesen 10 Poincaré-Transformationen gut transformieren kann, muss es einen bestimmten minimalen Satz von Eigenschaften haben. Und Partikel haben diese Eigenschaft. Energie? Die Eigenschaft, die gleich bleibt, wenn sich das Objekt in der Zeit verschiebt. Momentum? Die Eigenschaft, die gleich bleibt, wenn sich das Objekt durch den Raum bewegt. Und eine dritte Eigenschaft wird benötigt, um anzugeben, wie sich Partikel unter Kombination von räumlichen Rotation und Boosts, die zusammengenommen Rotation in der Raumzeit sind, ändern. Die Schlüsseleigenschaft ist Spin. Zum Zeitpunkt von Wigners Arbeit wussten die Physiker bereits, dass Teilchen Spin haben. Eine Art intrinsischen Drehimpuls, der viele Aspekte des Teilchensverhaltens bestimmt, einschließlich der Frage, ob sie wie Materie, wie Elektronen oder als Kraft, wie Photonen wirken. Unterschiedliche Darstellungen der Poincaré-Gruppe sind Partikel mit unterschiedlicher Anzahl von Spin-Markierungen oder Freiheitsgraden, die durch Rotation beeinflusst werden. Es gibt zum Beispiel Partikel mit 3 Spin-Freiheitsgraden. Ein Freiheitsgrad im Spin beschreibt die Anzahl der voneinander unabhängigen Bewegungsmöglichkeiten eines Systems. Partikel drehen sich wie bekannte 3D-Objekte. Alle Materieteilchen haben 2 Spin-Freiheitsgrade, die als Spin-Up und Spin-Down bezeichnet werden. Elementarteilchen mit nur einer oder 5 Spin-Markierungen kommen in der Natur auch vor. Nur eine Darstellung der Poincaré-Gruppe mit 4 Spin-Labels scheint zu fehlen. Die Korrespondenz zwischen Elementarteilchen und ihrer Darstellung ist so gut, dass einige Physiker sie gleichsetzen. Andere sehen dies als eine Verschmelzung. Die Darstellung ist nicht das Teilchen, die Darstellung ist eine Möglichkeit, bestimmte Eigenschaften des Partikels zu beschreiben. Das sagte Sheldon Glashow, ein mit dem Nobelpreis ausgezeichneter Partikeltheoretiker und emeritierter Professor an der Harvard University und der Boston University. Unabhängig davon, ob es einen Unterschied gibt oder nicht, die Beziehung zwischen Teilchenphysik und der Gruppentheorie wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts nur noch komplizierter. Die Entdeckungen zeigten, dass Elementarteilchen nicht nur über die Mindestanzahl von Eigenschaften verfügen, die für die Navigation in der Raumzeit erforderlich sind, sie haben auch zusätzlich etwas überflüssige Etiketten. Teilchen mit der gleichen Energie, die mit gleichem Impuls und dem gleichen Spin verhalten sich unter den Poincaré-Transformationen identisch, können sich jedoch auf eine oder andere Weise unterscheiden. Zum Beispiel können sie unterschiedliche Mengen an elektrischer Ladung tragen. Als Mitte des 20. Jahrhunderts der gesamte Spektrum der Teilchen entdeckt wurde, wurden zusätzlich Unterschiede zwischen Partikeln aufgedeckt, was neue Etiketten mit den Namen Color oder Farbe und Flavor, also Geschmack, erforderlich machte. So wie Teilchen Darstellung der Poincaré-Gruppe sind, haben Theoretiker verstanden, dass ihre zusätzlichen Eigenschaften zusätzliche Möglichkeiten widerspiegeln, wie sie transformiert werden können. Aber anstatt Objekte in Raumzeit zu verschieben, sind diese neuen Transformationen abstrakter. Sie ändern die inneren Zustände der Teilchen. Nehmen wir die als Farbe bekannte Eigenschaft. In den 60er Jahren stellten Physiker fest, dass Quarks, die elementaren Bestandteile von Atomkernen, in einer probabilistischen Kombination von 3 möglichen Zuständen existieren, die als Rot, Grün und Blau bezeichnet werden. Diese Zustände haben nichts mit der tatsächlichen Farbe oder einer anderen wahrnehmbaren Eigenschaft zu tun. Auf die Anzahl der Label kommt es an. Quarks mit ihren 3 Labels sind Darstellungen einer Gruppe von Transformationen namens SU3. die aus unendlich vielen Möglichkeiten bestehen, die drei Labels mathematisch zu mischen. Während Teilchen mit Farbedarstellung der Symmetriegruppe SU3 sind, sind Partikel mit den inneren Eigenschaften von Flavor oder Geschmack oder elektrischer Ladung Darstellung der Symmetriegruppen SU2, beispielsweise U1. Daher wird das Standardmodell der Teilchenphysik, die Quantenfeldtheorie aller bekannten Elementarteilchen und ihrer Wechselwirkung häufig als Symmetriegruppe SU3 mal SU2 mal U1 bezeichnet, die aus allen Kombinationen der Symmetrieoperationen in den drei Untergruppen besteht. Das Standardmodell ist damit vollkommen, oder? Es ist eine unvollständige Beschreibung des Universums. Entscheidend ist, dass die Schwerkraft fehlt, mit der die Quantenfeldtheorie nicht so richtig was anfangen kann. Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Schwerkraft separat als Kurven im Raumzeitgefüge. Darüber hinaus wirft die dreiteilige SU3 mal SU2 mal U1 Struktur des Standardmodells Fragen auf. Wo zum Teufel kam das alles her? Und was soll es überhaupt sein? In den 70er Jahren versuchten Glasow, Nanopoulos und andere, die SU3, SU2 und U1 Symmetrien in einzelne, größere Gruppen von Transformationen anzupassen. Die Idee war, dass Teilchenrepräsentationen einer einzelnen Symmetriegruppe am Anfang des Universums waren. Der natürliche Kandidat für solch eine große einheitliche Theorie war eine Symmetriegruppe namens SU5. Aber Experimente schlossen diese Option bald aus. Die Forscher setzten noch größere Hoffnung auf die Stringtheorie, um die Teilchen damit erklären zu können. Aber dazu mehr in einer weiteren Episode. Bis dahin allerdings möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls es dem so ist, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Immerhin seid ihr bis zum Schluss geblieben. Und damit habt ihr euch ein Moment. Ich habe gar keine Kekse mehr. Okay, Ich habe Gummibärchen. Ich habe Gummibärchen. Ihr kriegt Gummibärchen. Ihr habt euch damit ein Gummibärchen verdient. Ich gratuliere euch zu einem Gummibärchen. Viele weitere Links zu mir und meinen Social Media Accounts gibt es unten in der Videobeschreibung. Also rein da. Und wir sehen uns in der nächsten Episode der Entropie.